Flora non grata, ein Kontext-Podcast in drei Teilen. Folge 1, Prohibition, Rassismus und das Triumvirat des Bösen. Der Krieg gegen Cannabis beginnt. Neunzehnhundertneununddreißig bereitete sich Billie Holiday im Café Society, einem Club in New York City, auf ihren Auftritt vor. Es war der erste gemischte Nachtclub der Stadt, also mit schwarzem und weißem Publikum. Dennoch durfte die Sängerin nicht durch die Fronttür eintreten. Sie musste den Bedienstetenaufzug benutzen, weil sie schwarz war. Holiday sang das Stück Strange Fruit an diesem Abend zum ersten Mal. Zeilen über den offenen Rassenhass, Lynchmorde an Schwarzen, alles vor einem gemischten Publikum. Nie zuvor hatte jemand den Rassenhass derart angeprangert, dagegen angesungen, wieder und wieder. Einfach war es für sie nicht, das Lied zu singen. Ihr Vater starb mit 39 Jahren, da ihm medizinische Versorgung in einem Krankenhaus nur für Weiße verweigert wurde. In ihrer Autobiografie schreibt Holiday dazu, Zitat, "Es erinnert mich daran, wie Pop gestorben ist. Aber ich muss es immer wieder singen, nicht nur, weil die Leute danach fragen, sondern weil 20 Jahre nach Pops Tod die Dinge, die ihn umgebracht haben, im Süden immer noch passieren." Zitat Ende. Die Sängerin hatte eine immens schwierige Kindheit. Sie wuchs in prekären Verhältnissen auf. Später konsumierte sie verschiedene Drogen, um mit der Vergangenheit klarzukommen. Etwa zur gleichen Zeit nahm ein Mann Notiz von ihr. Nicht irgendeiner, sondern Harry J. Anslinger, der Architekt des Kriegs gegen die Drogen und der damit einhergehenden Verbotspolitik. Harry Anslinger hasste vor allem drei Dinge: Jazzmusik, Schwarze und Drogen, besonders Cannabis. Für ihn hing dieses Triumvirat des Bösen unabdingbar zusammen. Billie Holiday war für ihn also das personifizierte Böse. Das US-Magazin Politico bezeichnete Anslinger einst als Bureaucratic Genius. Seine Aufgabe bestand darin, das Unmögliche möglich zu machen. Denn Anslinger wurde 1930 zum Chef des Federal Bureau of Narcotics, kurz FBN, gemacht. Diese winzige Antidrogenbehörde, die bis 1968 bestehen sollte, hatte eine denkbar schlechte Ausgangssituation. Denn die Alkoholprohibition befand sich in ihren letzten Jahren, wurde abgeschafft, da sie nicht den gewünschten Erfolg brachte. 13 Jahre lang, von 1920 bis 1933, verbot man Produktion, Import, Transport und Verkauf alkoholischer Getränke in den USA. Das Ergebnis? Brennereien und Bars verkauften hastig ihre Restbestände. Gruppen der organisierten Kriminalität stillten den Durst der Bevölkerung. Sie füllten das Vakuum, das die Prohibition erst schaffte. Diese Gruppen arbeiteten häufig mit korrupten Polizisten und Regierungsmitgliedern zusammen. In den 1920ern entstand gewissermaßen die Blaupause für den illegalen Drogenhandel. Mit dem einzigen Unterschied, dass dieser heutzutage wesentlich effizienter und auch globalisierter abläuft. Clandestin oder zu Hause produzierter Alkohol führte zu tausenden Fällen von Tod durch Vergiftung. Ganz so, wie viele Drogentote heutzutage durch Streckmittel oder schwankende Wirkstoffgehalte umkommen. Der Schwarzmarkt wurde geboren. Am 17. Januar 1920 raubten bewaffnete Männer in Chicago einen Güterzug aus. Dessen Inhalt? Whisky. Das Prohibitionsgesetz war knapp eine Stunde in Kraft getreten. Doch all die Lektionen der Vergangenheit interessierten Harry Anslinger nicht. Er war ein Mann mit einer Vision. Diese Vision bestand darin, eine drogenfreie Welt zu schaffen. Er rief den Krieg gegen die Drogen aus.
The Treasury Department intends to pursue a relentless warfare against the despicable dope-peddling vulture who preys on the weakness of his fellow man.
Ein wichtiger Part des Anti-Cannabis-Aktivismus bestand im sprachlichen Framing. Während mit dem Wort Hanf oder Englisch Hemp niemand etwas Böses assoziierte, brachten Anslinger und sein Federal Bureau of Narcotics den Begriff Marihuana ins Spiel. Es ist nichts weiter als das Wort, das in Mexiko für die heimmachenden weiblichen Blütenteile verwendet wurde. Und Hanf ist einfach der Oberbegriff der Pflanze. So konnte der Bevölkerung also eine neue Bedrohung, gar eine neue Droge verkauft werden. Wie er das genau anstellte, wie Anslinger als Bürokrat seine Antidrogenerfolge durchboxte, das lassen wir uns jetzt mal von dem emeritierten Professor Sebastian Scherer erklären. Er ist Soziologe, Kriminologe und Mitglied des prohibitionskritischen Expertennetzwerks Schildower Kreis. Hören wir mal rein.
Anslinger war in erster Linie Polizist und teilweise Diplomat und auch Geheimdienstler. Er war eigentlich von der Pennsylvania Railroad gekommen, wo sein Vater auch schon tätig war, und hatte da dann so polizeiliche und ähnliche Aufgaben übernommen. Und er hatte sich da einen Ruf als ein besonders unbestechlicher Beamter erworben. Das war eine Seltenheit, denn das war ja die Zeit der Alkoholprohibition in den USA, wo Korruption in der Polizei, insbesondere in der Alkoholpolizeibehörde, an der Tagesordnung war und wo eine unglaubliche Rotation von Personal stattfand, weil praktisch alle halt in die Mühlen gekommen waren des organisierten Verbrechens, der Bestechung und der Bedrohung. Da gab es so gut wie keine nicht bestechlichen Beamten. Aber Enzlinger, der hatte sich so einen Ruf erworben, dass er sich nicht bestechen lässt und dass er ein harter Hund ist. Und das hat ihm doch enorm geholfen in seiner Karriere. Er war auch ab 1920 immerhin für 2-3 Jahre hier in Hamburg, wo ich sitze, nicht weit von hier, im amerikanischen Konsulat tätig. Und um die Zeit war er auch schon damit betraut, in Ländern, die so ein bisschen auf der Kippe standen, Werbung zu machen für die amerikanische Drogenpolitik und auch für die internationale Antidrogengesetzgebung. Und da war auch in Belgien, in Holland und vielen anderen Ländern.
Enzlinger galt als glühender Rassist. Und das in einer Zeit, in der offener Hass und Gewalt gegen Menschen mit anderer Hautfarbe ohnehin normal waren. Enzlinger sah Jazz als satanische Musik an. Wie sehr Rassismus mit dem Verbot von Drogen und speziell Cannabis zusammenhängt, auch darüber habe ich mit Sebastian Scherer gesprochen.
Aber bei ihm ging es nicht so sehr um Religion oder Fundamentalismus oder andere Dinge, eher schon um Rassismus. Das war schon in den 20er Jahren sichtbar, das wurde in den 30er Jahren noch viel deutlicher. Er hat ja dann die berühmten Schauergeschichten von Menschen, gut integrierten sozialen Menschen in der amerikanischen Mittelschicht, verbreitet in der Form von Büchern, Pamphleten und Filmen. Die Geschichte geht dann meistens so: ein gut integrierter Mittelschichtsjunge kommt in Verbindung mit Marihuana, wird süchtig, wird verrückt, greift zum Messer und schlitzt seiner ganzen Familie die Kehlen auf, wartet dann durch ein Blutbad völlig irre, bis er von der Polizei aufgegriffen wird. Ja, und was war jetzt der Grund für dieses schreckliche Blutbad? Ja, Cannabis. Und solche Geschichten, meistens oder häufig jedenfalls, verquickt mit einer rassistischen Komponente, schwarze Jugendliche, weiße College-Studentinnen, die werden dann plötzlich vergewaltigt, ermordet oder auch nur schwanger, aber schlimm genug. Auch solche Geschichten hat er verbreitet. Das war natürlich im Amerika der Rassentrennung, der Apartheid, kann man sagen. Das war ja mit das Schlimmste, was die weiße Bevölkerung sich vorstellen konnte. Er meint, eine Tochter wird von einem Schwarzen geschwängert. Und warum? Wie konnte es dazu kommen? Naja, die haben auf einer Party einen Joint geraucht und da passieren die schrecklichsten Dinge. Also selbst um die Zeit, als Rassismus noch viel mehr als heute zum Mainstream der amerikanischen Kultur gehörte, hat man ihn schon für besonders rassistisch gehalten. Aber er war auch besonders erfolgreich. Und ohne diese rassistischen Geschichten und den Appell an die Angst der amerikanischen Landbevölkerung und der weißen Mittelschicht, die natürlich von Drogen weder Ahnung hatten noch sonst was, aber die eine panische Angst hatten vor Chaos, Anomie und der Sünde und den Schwarzen und den Chinesen, da war das eben sehr erfolgreich. Und
das bedeutet, wenn ich das bei Ihnen richtig rausgehört habe, dann wäre die Prohibition ohne Rassismus quasi nicht möglich gewesen?
Ja, das war sicher eine notwendige Bedingung. Ja, der Rassismus ist bei allen verbotenen Drogen ein wichtiger Aspekt gewesen. Dazu kommt noch ein gewisser Fundamentalismus. Also ohne einen gewissen religiösen Fundamentalismus und einen religiösen Sendungsgedanken, dass man anderen Menschen jetzt unbedingt den Weg des Heils zeigen will, kann man sich die Prohibition auch nicht vorstellen. Interessanterweise gilt das auch für die Dinge, die wir heute kaum noch erinnern, wie zum Beispiel das über 70 Jahre sich erstreckende Tabakverbot in Russland unter Zar Michael, aber auch für das Tabakverbot, das Kaffeeverbot im Osmanischen Reich unter Murad dem Vierten. Das ist Jahrhunderte her, aber die Strukturen, nach denen diese Prohibitionen erfunden und durchgesetzt wurden, übrigens auch brutalst, die sind unglaublich ähnlich wie die Strukturen, die für die Entstehung der heutigen, heute immer noch aktiven Drogenprohibition auf der ganzen Welt verantwortlich sind.
Der Grundstein für das Verbot von Cannabis wurde allerdings noch viel früher gelegt. Gesetze gegen die stets heiße Ware Opium hatten Pioniercharakter für die generelle Prohibition später. Am 12. März 1911 titelte die New York Times, Zitat, Uncle Sam ist der schlimmste Drogensüchtige der Welt. Der Opiumkommissar Dr. Hamilton Wright sagt, dass wir pro Kopf mehr von dieser Droge verbrauchen als China. Zitat Ende. 2 Jahre zuvor, am 1. Februar 1909, trafen sich Delegierte 7 verschiedener Nationen. In Shanghai tagte die erste Konferenz der sogenannten Internationalen Opiumkommission. Die USA, Frankreich, Russland, Holland, Portugal, Japan und auch Großbritannien. Letztere, also Großbritannien, führten im Jahrhundert zuvor noch 2 Kriege für Drogen, nämlich den ersten und den zweiten Opiumkrieg. Großbritannien zwang China mit Waffengewalt der britischen Ostindien-Kompanie, den Verkauf von Opium zu erlauben. So konnten sie entspannt Waren wie Seide, Tee oder Porzellan mit Opium statt heimischem Silber bezahlen. Ende des 19. Jahrhunderts formierte sich in Europa und den USA eine Anti-Opium-Bewegung. 2 Jahre nach der ersten Konferenz in Shanghai kam auch der erste Erfolg. Die Haager Konferenz zur Jahreswende 1911-1912 begründete das Fundament aller nationalen und internationalen Antidrogengesetzgebungen bis heute. Doch ähnlich wie das Pariser Klimaabkommen war nichts rechtlich bindend, sondern lediglich als Empfehlung gedacht. Eifer wurde jedoch mehr an den Tag gelegt als bei der Bekämpfung der Klimakrise aktuell. Die Internationale Opiumkonvention war geboren. 2 Folgekonferenzen nach dem Treffen in Den Haag später unterzeichneten dann 46 Nationen. Dabei darf allerdings nicht vergessen werden, Prohibition war und ist in der Geschichte der Menschheit eine Ausnahme. Also Gesetze, die den Konsum und Handel bestimmter Substanzen regeln und verbieten, sind im Prinzip eine recht neue Erfindung. In Deutschland gab es eine Zeit, in der der Konsum von Cannabis nicht verteufelt, sondern weitgehend normalisiert war. Ein Überbleibsel davon ist eine Redensart, die jede und jeder kennt: starker Tobak. Der Duden definiert es als etwas, was von jemandem als unerhört, als Zumutung, Unverschämtheit empfunden wird. Hanf wurde damals Knaster genannt, wegen des charakteristischen Knistergeräuschs beim Rauchen. Konsumiert hat man es vor allem, da Cannabis damals günstiger als Tabak war. Wichtig ist allerdings auch zu wissen, dass das damalige Cannabis, verglichen mit heutigen Produkten, einen eher recht geringen Gehalt des Hauptwirkstoffs THC hatte. Diese Tabak-Cannabis-Mischungen konnten damals in Tabakläden ganz normal erworben werden und wurden eben starker Tobak genannt. Als der Tabak dann später wieder günstiger wurde, verlor Cannabis allerdings seine Beliebtheit. Anfang des 20. Jahrhunderts kamen mehr und mehr synthetische Schmerzmittel auf den Markt. Sie verdrängten allmählich die Heilpflanze Cannabis, denn Cannabis konnte mit der Chemie einfach nicht mehr mithalten. Der Journalist und Autor Matthias Brülkos schreibt in seinem Buch Die Drogenlüge, Zitat, die Stahlgewitter des mörderischen Weltkriegs hatten nicht nur 10 Millionen Tote und 20 Millionen Verwundete produziert, sondern auch eine starke Nachfrage nach industriell hergestellten Opiaten wie Morphin und Diacetylmorphin, das von der Elberfelder Farbenfabrik Bayer unter dem Markennamen Heroin vertrieben wurde. Zitat Ende. Cannabis ist eine der ältesten bekannten Nutz- und Heilpflanzen. Positive und negative Wirkungen sowie der medizinische Nutzen sind seit langem bekannt und gut dokumentiert. Dennoch dauerte es bis März 2017, bis Cannabisblüten in Deutschland als sogenanntes Rezepturarzneimittel wieder zugelassen wurden. Das bedeutet einfach, dass es in der Apotheke direkt für den Patienten zubereitet und hergestellt wird. Die Krankenkasse übernimmt allerdings die Kosten oft nicht. Dabei sind die Blüten für Selbstzahler oftmals ziemlich teuer. Doch Cannabis nur für medizinische Zwecke, das reicht dem Soziologen und ehemaligen Rechtsprofessor Sebastian Scherer nicht aus. Ich habe ihn gefragt, warum er das Verbot für Cannabis eigentlich für verfassungswidrig hält.
Artikel 1 des Grundgesetzes behandelt die Menschenwürde. Artikel 2 die Freiheit. Und Artikel 3 die Gleichheit. Und das Drogenverbot tangiert alle drei Grundrechte. Wir sind nicht frei, die Drogen zu nehmen, die wir in unserer Freizeit nehmen wollen. Wir werden nicht gleich behandelt, wenn wir Cannabis rauchen wollen, mit Leuten, die Wein trinken wollen. Und letztlich ist das ein Eingriff in den Kernbereich der privaten Lebensgestaltung. Es ist schließlich die Sache eines jeden Bürgers und einer jeden Bürgerin, ob er oder sie Vegetarier ist oder Veganer oder Fleischesser oder Zigaretten raucht oder Wein trinkt oder Bier trinkt. Das sind alles Dinge der privaten Lebensgestaltung. Und es gehört geradezu zum Kernbereich meiner Persönlichkeit, mich zu kleiden, so wie es meinen Wünschen entspricht. Und meine Haare so zu tragen und auch zu essen und zu trinken, was ich für mich für richtig halte. Und insofern ist das Verbot, wenn man jetzt Erwachsenen verbieten will, einen Joint zu rauchen, aber ihm erlaubt, eine Marlboro zu rauchen, das ist ein Eingriff in diesen Bereich der privaten Lebensgestaltung. Und damit in den Bereich der Menschenwürde.
Kommen wir zurück zur Geschichte von Billie Holiday, zur Nacht, die ihr Leben entscheidend verändern sollte. Nach dem Debüt ihres rassismuskritischen Stücks Strange Fruit fühlte sich der Prohibitionsgottvater Harry Anslinger auf den Plan gerufen. Er wollte dafür sorgen, dass sie das Lied nie wieder singt. Anslinger tat etwas, das ihm eigentlich nicht lag. Er setzte einen schwarzen Agenten auf Billie Holiday an. Also eine Art notwendiger Opportunismus, um sein Ziel einer drogenfreien Welt fernab von satanischer Musik zu kreieren. Anslingers Mann hieß Jimmy Fletcher. Fletcher observierte Holiday bei jeder Gelegenheit, freundete sich sogar mit ihr an. Die beiden verstanden sich gut. Fletchers Arbeit half dabei, sie wegen Drogenbesitzes eine kurze Zeit ins Gefängnis zu verfrachten. Dort verlor sie ihre sogenannte New York City Cabaret Card, die damals notwendig war, um eben überall dort aufzutreten, wo Alkohol verkauft wurde. Danach trat die Sängerin nur noch in Konzerthallen und Theatern auf. Ihr Gerichtsprozess 1947 hieß, vor Pathos triefend, die Vereinigten Staaten gegen Billie Holiday. Und so fühlte es sich auch an, schrieb sie in ihren Memoiren. Als Billie Holiday starb, lag sie in Handschellen ans Krankenhausbett gefesselt. Mehrere Polizeibeamte beobachteten sie. Freunde durfte sie lange nicht empfangen. Medizinische Behandlung wurde ihr untersagt, vor allem das Methadon, mit dem sie ihre Heroinabhängigkeit ausschleichen wollte. Und zwar auf Anweisung von Harry Anslinger wurde ihr das Methadon gestrichen. Zudem hatte Holiday eine Leberzirrhose vom chronischen Trinken entwickelt. Sie starb alleine und hilflos. Für Anslinger und seine Beamten bestätigte sich somit ihr Weltbild. Drogen machen einsam, krank und sie töten. For the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to sup, for the sun to rise, for the tree to drop. Und ganz zum Schluss stelle ich jedem unserer Gäste stets dieselbe Frage. Gibt es ein Recht auf Rausch? Hören wir mal rein, was der Legalisierungsaktivist und unser Podcast-Gast Sebastian Scherer darauf antwortet.
Ja, ich als Erwachsener, ich habe das Recht, wie damals die Leute bei Platons Symposion, mich zum Beispiel mit meinen Freunden zusammenzufinden, um zu trinken zum Beispiel. Wir setzen uns zusammen, ich habe super Weine und wir trinken. Und man kann sagen, ach, diesmal trinken wir vernünftig. Letztes Mal war das ein bisschen viel, da haben wir uns berauscht. Nächsten Tag habe ich mich nicht so gut gefühlt. Lass uns heute mal vernünftig trinken. Das ist ungefähr ein Dialog, wo wir bei Platon steht, also 2500 Jahre vor unserer Zeit, der aber schon sehr klug über Rausch nachgedacht hat und auch die Rauschpraktiken im alten Griechenland beschrieben hat. Und da haben sich Heerführer wie Alcibiades und andere, also berühmteste Prominente, zusammengefunden und sich unterhalten über die Frage, wie trinken wir bei diesem Symposium jetzt unseren Wein? So, damit wir berauscht sind und dann vielleicht ein paar originelle Ideen haben? Oder so, dass wir moderat trinken? Der Rausch, der begleitet die Menschen, ist aber immer ein Risiko und eine gewisse Chance, auch Abteilungen des Bewusstseins und des Selbst und des anderen kennenzulernen, die man sonst nicht kennenlernt. Das sind die Erkundungen an der Grenze der Normalität und unseres Alltagsbewusstseins, die ihre Funktion haben, die für den menschlichen Geist auch unabdingbar sind, aber immer auch riskant sind. Dass aber Platon und Alcibiades jetzt nicht das Recht gehabt haben sollten, sich zu berauschen, das finde ich einen verwegenen Gedanken. Also man kann, wenn man zu bestimmten Gemeinschaften gehört, dann kann man mehr oder weniger freiwillig natürlich sagen, wir verzichten auf dieses oder jenes oder wir verbieten unseren Mitgliedern dieses oder jenes. Aber der Staat sollte weltanschaulich neutral sein. Und damit lässt sich ein Cannabisverbot nicht vereinbaren.
So, das war die erste Episode unserer dreiteiligen Serie über Cannabis-Prohibition. Wenn es euch gefallen hat, dann schaltet doch gerne nächstes Mal auch wieder ein. Wir sprechen dann über Repression gegen Cannabiskonsumentinnen und Konsumenten. Unser nächster Gast wird Anton aus Stuttgart sein, der uns darüber erzählen wird, welche Erfahrungen er mit der Polizei gemacht hat und auch, wie sein Leben ohne seine Einträge ins Führungszeugnis aussehen würde. Ich bin Moritz Oswald für die Kontext-Wochenzeitung. Macht's gut, bis dahin.